ARD. Früchte des Zorns. The Grapes of Wrath. Hörspielserie nach dem Roman von John Steinbeck. Folge 10.
Chronik. The Grapes of Wrath.
Der Frühling ist schön in Kalifornien. Täler, in denen die Obstblüten sich wiegen wie duftende rosa-weiße Wellen in einer seichten See. An den Hängen knorrige Weinstöcke mit den ersten Ranken der Trauben. Und in der Ebene, im Gemüseland, meilenlange Reihen von Salat, kleinen Blumenkohlköpfen und grau-grünen Artischocken.
Dann brechen die Blätter aus den Bäumen und die Blüten fallen herab und bedecken die Erde mit einem Teppich aus Rosa und Weiß. Die Fruchtknollen schwellen an und wachsen und färben sich. Kirschen und Äpfel, Birnen und Pfirsiche, Feigen. Die Äste biegen sich unter der Frucht, sodass sie mit Stöcken gestützt werden müssen.
Hinter dieser Fruchtbarkeit stehen Menschen mit Verständnis, Wissen und Können.
Menschen, die mit Samen experimentieren und endlos neue Möglichkeiten für bessere Ernten entdecken.
Chemiker, die die Bäume zum Schutz gegen Seuchen und Krankheiten bespritzen.
Menschen, und das sind die geschicktesten von allen, die die Bäume und Weinstöcke aufpfropfen.
Bauern, die Bewässerungsgräben ziehen und die das Frühlingsgras mähen und untergraben, damit die Erde fruchtbar wird.
Und mit dem fortschreitenden Jahr kommt die Wärme. Die Pflaumen werden länglich wie kleine grüne Vogeleier. Und die harten kleinen Birnen nehmen Form an. Und auf den Pfirsichen erscheint schon der Pflaum. Das Jahr ist reich und fruchtbar.
Und die Menschen sind stolz, denn mit ihrem Wissen haben sie die Welt verändert. Aus kleinen sauren Äpfeln haben sie pausbäckige Süße gemacht. Haben neue Früchte geschaffen, Nektarinen und 40 Arten von Pflaumen. Und die alte Weinrebe hat 1000 Sorten hervorgebracht, jede mit ihrem eigenen Geschmack.
Und die ersten Kirschen reifen.
1,5 Cent das Pfund?
Verdammt, dafür können wir sie ja nicht mal pflücken.
Schwarze Kirschen und rote Kirschen, voll und süß. Und die Vögel fressen die Hälfte einer jeden Kirsche. Und die Wespen kriechen in die Löcher. Und die Kerne fallen auf die Erde und trocknen.
Die roten Pflaumen werden reif und süß.
Wir können sie nicht pflücken und trocknen und einschwefeln. Wir können keine Löhne zahlen. Ganz gleich, was für Löhne.
Und die roten Pflaumen fallen zur Erde. Schwärme von Fliegen fressen sich satt. Und das Tal ist erfüllt von dem Geruch süßer Fäulnis.
Und die Birnen werden gelb und weich.
$5 die Tonne?
$5 für 40, 50 Pfundkisten? Die Bäume beschnitten, die Obstgärten kultiviert, die Früchte gepflückt und in Kisten gepackt, auf Wagen geladen, zur Konservenfabrik gefahren. 40 Kisten für $5? Wir können's nicht.
Und die gelben Früchte fallen schwer zu Boden und zerplatzen.
Dann die Trauben.
Wir können so keinen guten Wein mehr machen. Der Geruch der Gärung ist nicht mehr der reiche Duft des Weines, sondern der Geruch von Fäulnis und Chemikalien.
Egal, Hauptsache Alkohol ist drin und die Leute werden davon betrunken.
Die kleinen Farmer sehen, wie die Schulden auf sie zuschleichen. Sie haben die Ernte nicht pflücken können.
Dieser kleine Obstgarten wird im nächsten Jahr einer großen Gesellschaft gehören, denn die Schulden haben den Besitzer erstickt.
Dieser Weinberg wird der Bank gehören.
Nur die großen Besitzer bleiben am Leben, denn sie haben Konservenfabriken und Konservenbirnen verderben nicht. Sie halten jahrelang.
Die Fäulnis breitet sich aus über den ganzen Staat.
Die Menschen, die der Welt neue Früchte geschaffen haben, finden kein System, wie die Früchte von den hungernden Menschen gegessen werden können.
Damit die Preise hoch bleiben, muss der Ertrag der Weinstöcke zerstört werden.
Wagenladungen von Orangen, die weggeworfen werden.
1 Million Hungernde, die Obst brauchen.
Und über die goldenen Berge wird Petroleum gespritzt.
Sie verbrennen das Korn zum Heizen.
Sie werfen die Kartoffeln in die Flüsse.
Sie schlachten die Schweine, graben sie ein, sie lassen sie verfaulen.
Der Geruch von Fäulnis erfüllt das Land.
Es gibt Verbrechen hier, die nicht zu schildern sind.
Es gibt ein Leid, das Tränen nicht ausdrücken können.
Es gibt gibt hier einen Missstand, der all unsere Erfolge zunichte macht.
Kinder müssen sterben, weil der Preis der Orange nicht sinken darf. Und die Leichenbeschauer müssen in den Totenschein schreiben, starb an Unterernährung.
Wächter werden aufgestellt, damit die hungernden Menschen die Kartoffeln nicht aus den Flüssen fischen können.
Die Menschen stehen still und sehen zu, wie die Kartoffeln vorbeischwimmen.
Und sie sehen die Orangenberge zu einem fauligen Brei zusammensinken.
Und in den Augen der Menschen steht das Scheitern.
Und in den Augen der Hungernden steht ein wachsender Zorn.
In den Herzen der Menschen wachsen die Früchte des Zorns und werden schwer, schwer und reif zur Ernte.
Tom fuhr denselben Weg zurück, den sie gekommen waren. An Weed Patch vorbei bis zur Route 99, dann nördlich auf der großen betonierten Straße in Richtung Bakersfield. Der Morgen dämmerte, als sie in die Vorstädte kamen.
Oh, wo man hinguckt, gibt's Restaurants. Und in all den Restaurants gibt's Kaffee. Richtig heißen Kaffee.
Ach, halt die Schnauze.
Ah, du hast ja im Camp ein Mädchen geschnappt, was?
Wenn schon. Wieso?
Weil du so schlechte Laune hast.
Ich mach nächstens überhaupt alleine weiter. Ist alles viel einfacher, wenn man keine Familie hat.
Du, in 9 Monaten, da würdest du eine haben.
Ich würde mir Arbeit in der Garage suchen und in Restaurants essen.
Ja, eine Frau und ein Kind haben in 9 Monaten.
Nein, sag ich dir.
Jetzt hört mal auf.
Ich bin schuld. Hey, Al, war nicht so gemeint. Ich hab nicht gewusst, dass du das Mädchen so gern hast.
Ich hab kein Mädchen gern.
Gut, dann eben nicht. Ich will mich auch nicht mehr mit dir streiten.
Tom. Ich habe einen Dollar beiseite gelegt. Wenn du unbedingt Kaffee willst, dann...
Nein, Quatsch, Ma. Ich habe nur Spaß gemacht.
Dann halt doch die Schnauze mit deinem Kaffee.
Das ist die Straße, wo wir damals am Abend gefahren sind.
Ich hoffe, sowas brauchen wir nicht nochmal zu erleben.
Ja, das war ein böser Abend.
Zu ihrer Rechten ging die Sonne auf. Und der große Schatten des Wagens lief neben ihnen her und huschte über die Zaunpfähle an der Straße. Sie fuhren an dem wieder aufgebauten Hooverville vorbei.
Einer hat mir erzählt, dass sie manchen schon 15 bis 20 Mal ihr Zeug runtergebrannt haben. Die verstecken sich dann einfach unten bei den Weiden und dann kommen sie wieder und bauen sich neue Baracken auf. Und sie haben sich schon so daran gewöhnt, dass sie nicht mal mehr wütend werden, hat er gesagt. Es ist wie schlechtes Wetter für sie.
Im Winter müssen wir ein Haus haben. Wir müssen ein Haus haben. Bevor der Regen kommt. Damit die Kleinen nicht auf der Erde schlafen müssen. Ruthie ist gesund, aber Winfield ist nicht sehr kräftig.
Wir kriegen schon ein Haus, Ma. Wir werden schon sehen.
Ich krieg manchmal Panik. Manchmal verliere ich den Mut.
Na ja? Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht erlebt, Ma.
Ja, ja. Manchmal nachts.
Ah! Jetzt ist es passiert.
Aua, hat es gebummt.
Was war das?
Mama, Winfield hat sich eingepullert.
Blöde Pätze.
Angsthase.
Oh. Was ist es, Al?
Ein riesiger Nagel.
Reifenpanne?
Schlimm?
Ach du.
Nee, ist nicht schlimm. Aber wir müssen es halt machen.
Fertig!
Auf der Straße hatte jetzt der morgendliche Verkehr eingesetzt. Der Reifen war eben aufgepumpt und montiert, als ein aus nördlicher Richtung kommender Roadster auf der anderen Straßenseite anhielt. Ein braungebrannter Mann in hellgrauem Straßenanzug stieg aus und kam zu dem Lastwagen herüber.
Morgen.
Guten Morgen.
Sucht ihr Arbeit?
Und ob wir welche suchen, Mister?
Könnt ihr Pfirsiche pflücken?
Wir haben's noch nie gemacht.
Wir können alles pflücken, was es gibt.
Wenn ihr noch 40 Meilen weiterfahrt, da gibt's viel Arbeit für euch.
Sagen Sie uns einfach nur, wie wir hinkommen. Wir brausen sofort los.
Ihr fahrt bis Pixley und biegt nach Osten ab. Dann sind's nur noch rund 6 Meilen. Ihr könnt jedes Kind fragen, wo die Hooper Ranch ist. Da gibt's viel Arbeit für euch. Wisst ihr noch andere Leute, die Arbeit suchen?
Ja klar, sicher. Drüben im Weed Patch Camp, da suchen viele Arbeit.
Gut, dann fahr ich da mal hin.
Vielen Dank, Mister. Wir brauchen wirklich sehr dringende Arbeit.
Schon gut. Fahrt nur so bald wie möglich hin.
Mit vier Männern, die arbeiten, kann ich vielleicht anschreiben lassen. Das Erste, was ich kaufe, ist Kaffee, weil du den haben möchtest. Und dann Mehl und Backpulver und Fleisch. Und Seife. Seife brauchen wir unbedingt. Und Milch. Ich muss Milch kaufen, wegen Rose Schaum.
Eine Schlange kroch über die warme Straße. Al scherte blitzschnell aus und überfuhr sie und steuerte wieder auf die rechte Seite.
Ha! Oh Mann! Al, du Penner! Das hättest du nicht machen sollen.
Oh, ich hasse Schlangen.
Der Vormittagsverkehr auf der großen Straße nahm zu. Das Land zu beiden Seiten war reich und fruchtbar. Es gab Obstgärten mit schwer behangenen Bäumen, Weingärten mit großen prallen Trauben. Es gab Melonenbeete und Kornfelder. Weiße Häuser standen im Grün, von Rosen umwuchert.
Wenn wir viele Pfirsiche pflücken, können wir uns vielleicht ein Haus leisten und sogar Miete zahlen. Für 2 Monate oder so.
Ich werde sparen. Dann gehe ich in die Stadt und suche mir Arbeit in der Garage. Dann wohne ich in einem Zimmer und jeden Abend gehe ich ins Kino, Cowboy-Filme angucken.
Schöner Tag heute. Wie ich in McAllister war, habe ich mir immer alles Mögliche ausgedacht, was ich machen wollte, wenn ich wieder raus bin. Ja, einfach so losfahren und nirgendwo anhalten. Kommt mir vor, als wenn schon furchtbar lange her ist, dass ich da war.
Denk nicht mehr dran. Ich schaffe uns viele Sachen zu essen ran. Viel Mehl und Speck.
Ja, das tut ja nicht mehr weh, Ma.
Ah, oh, das muss Pixley sein. Ich habe vor einer Weile auch ein Schild gesehen.
Ja, ja, genau. Da geht die Straße nach Osten ab. Ist es da noch leicht zu finden?
Der Mann hat gesagt, die Hooper Ranch. Und jeder könnte uns Bescheid sagen.
Oh. Das scheint ein Unfall zu sein.
Vor ihnen war die Straße mit Wagen blockiert. Und eine Reihe weißer Motorräder war am Straßenrand aufgestellt. Ein Polizist mit Patronengürtel trat hinter dem zuletzt geparkten Wagen hervor.
Wo wollt ihr hin?
Man hat uns gesagt, hier gibt's Arbeit. Pfirsiche pflücken.
Also ihr wollt arbeiten?
Ja klar, und ab.
Gut, wartet hier. Okay, noch einer. Das sind dann 6 Wagen. Wir lassen den Schub durch.
Was ist denn hier los?
Wir haben da vorne ein kleines Problem, aber keine Sorge. Ihr kommt schon durch. Fahrt nur den anderen nach.
2 Motorräder fuhren voran und 2 folgten der Wagenreihe.
Wir brauchen doch keine 4 Bullen zur Begleitung. Das gefällt mir überhaupt nicht.
Die Polizisten an der Spitze bogen in eine mit Kies bestreute große Einfahrt. Die alten Wagen keuchten hinterher. Die Motoren der Motorräder dröhnten. Tom sah eine Reihe von Männern im Straßengraben stehen, sah, dass ihre Münder geöffnet waren, als schrien sie. Sah ihre drohenden Fäuste und ihre wütenden Gesichter.
Das sind doch alles unsere Leute. Nee, mir gefällt das nicht.
Eine Frau rannte auf die Wagen zu, aber ein knatterndes Motorrad versperrte ihr den Weg. Ein hohes Gittertor tat sich auf. Die 6 alten Wagen fuhren hindurch und das Tor schloss sich hinter ihnen. Sie bogen um eine Kurve, vorbei an 2 bewaffneten Männern und kamen in ein Camp. Da waren 50 kleine Häuser mit flachen Dächern, ein jedes mit einer Tür und einem Fenster. Am Ende einer jeden Häuserreihe standen 2 Leute mit Gewehren und mit großen silbernen Sternen auf der Brust.
Wollt ihr arbeiten?
Ja, klar. Aber was ist denn hier eigentlich los?
Das geht euch nichts an. Name?
Jode.
Wie viele Männer?
4.
Frauen?
2.
Kinder?
Auch 2.
Könnt ihr alle arbeiten?
Ja, ich glaube schon.
Okay, dann fahrt zum Haus 63. Lohn ist 5 Cent die Kiste. Und keine angestoßenen Früchte. Also los, weiter. Könnt gleich arbeiten gehen.
Okay.
Hier sollen wir wohnen?
Der Fußboden des Hauses war mit Fett bespritzt. In dem einzigen Raum stand ein rostiger Ofen und weiter nichts. Er stand auf 4 Backsteinen und das rostige Ofenrohr ging hinauf durchs Dach. Der Raum roch nach Schweiß und Fett.
Ist gar nicht so schlimm, wenn wir es mal ausgewischt haben.
Ich hab Hunger.
Mir ist das Zelt lieber. Aber hier haben wir einen Fußboden und es regnet nicht rein. Also, dann laden wir doch ab.
Ich hab auch Durst.
Die Männer luden schweigend ab. Eine Angst hatte sie überkommen. In dem ganzen Barackenblock war es still. Eine Frau kam auf der Straße vorbei, aber sie blickte nicht zu ihnen herüber, hielt den Kopf gesenkt. Ein Angestellter erschien. Khakihosen, blaues Hemd, schwarze Krawatte, silbern gerahmte Brille.
So, ich will euch eintragen. Wie viele von euch gehen arbeiten?
Wir sind 4 Männer. Ist es schwere Arbeit? Können die Kleinen mithelfen?
Ja, wenn sie vorsichtig sind, natürlich.
So wie ich hier Ordnung habe, komme ich auch helfen. Hören Sie, Mister, wir haben nichts zu essen. Können wir nicht gleich was bezahlt kriegen?
Nein, aber im Laden habt ihr Kredit.
Ja, kommt, macht schnell. Wo müssen wir denn hin, Mister?
5 Cent die Kiste. Aber pflückt vorsichtig. Angestoßenes wird nicht berechnet. Folgt mir.
Die Pfirsiche hingen wie kleine Kugeln aus Gold und Rot an den Zweigen. Zwischen den Bäumen standen leere Kisten aufgestapelt. Die Pflücker hasteten umher, pflückten die Früchte in Eimer, legten sie in die Kisten und trugen die Kisten zur Sammelstelle. Tom arbeitete schnell. Ein Eimer voll, 2 Eimer. Er schüttete sie in die Kiste. 3 Eimer. Die Kiste war voll. Er nahm die Kiste und eilte zur Sammelstelle.
Hier haben Sie eine Kiste für 5 Cent.
Ausschuss. Ihr habt sie in den Eimer geschmissen, was? Ja, die sind alle angeschlagen. Die kann ich alle nicht berechnen. Legt sie vorsichtig hinein oder ihr arbeitet umsonst. Ich hab euch gewarnt.
Sie begannen von Neuem. Und diesmal behandelten sie die Früchte behutsamer. Die Kisten füllten sich langsamer.
Wir müssen uns was ausdenken. Ein System. Gut. Die Erwachsenen pflücken die Pfirsiche und die Kinder legen sie in die Kisten.
Tom trug eine neue Kiste zur Sammelstelle. Der Angestellte nahm sie an.
Wir haben 5 Cent verdient. Das brauchen wir jetzt nur 20 Mal machen, dann haben wir 1 Dollar.
Der Nachmittag verging.
Ich bin müde. Ich muss mich ausruhen.
Du bleibst, wo du bist.
Am späten Nachmittag kam Ma dazu. Ihr untersetzter Körper bewegte sich schnell.
Das geht einem in die Knochen das erste Mal, was?
Als die Sonne sich dem Horizont zuneigte, hatten sie 20 Kisten vollgepflückt.
1 Dollar.
Können wir jetzt einen Vorschuss haben, Mister? Ich muss etwas zu essen kaufen.
Ich gebe euch einen Zettel über 1 Dollar.
Was willst du gerne essen, Tom?
Fleisch. Fleisch und Brot und einen großen Topf Kaffee mit Zucker drin. Ein großes Stück Fleisch.
Wenn Sie einen Zettel über 1 Dollar haben, Ma'am, dann können Sie für 1 Dollar kaufen. Jawohl, für 1 Dollar können Sie kaufen.
Ich nehme 1 Stück Fleisch.
Der Laden der Gesellschaft war ein großer Wellblechschuppen, ohne Schaufenster. Der kleine Mann hinter dem Ladentisch war vollständig kahl. Seine Augenbrauen wölbten sich in einem so hohen Bogen, dass sein Gesicht ein wenig überrascht und ein wenig verängstigt aussah.
Wollen Sie vielleicht Gehacktes? 20 Cent das Pfund.
Ist das nicht furchtbar teuer? Das letzte Mal hat es 15 gekostet.
Ja, es ist teuer und auch wieder nicht. Wenn Sie in die Stadt fahren, dann kostet es eine Gallone Benzin. Hier brauchen Sie nichts für Benzin auszugeben.
Es hat Sie aber keine Gallone Benzin gekostet, Ihr Zeug hierher zu holen.
Wir kaufen es ja auch nicht, sondern verkaufen es. Wenn wir es kaufen täten, wäre es was anderes.
Ist lauter Fett und Knorpel drin.
Ich garantiere auch nicht dafür, dass es nicht zusammenschmort. Ich sage auch nicht, dass ich es selber essen würde, Ma'am, aber es gibt vieles, was ich nicht mache.
Also geben Sie mir schon 2 Pfund Gehacktes und Brot.
Ein schöner, großer Leib.
15 Cent.
Das ist aber ein 12-Cent Brot.
Ja, fahren Sie nur in die Stadt.
Vielleicht noch Kartoffeln?
Ja.
5 Pfund, einen 1/4 Dollar.
So, jetzt reicht's mir aber. Ich weiß, was Sie in der Stadt kosten.
Dann kaufen Sie es doch in der Stadt.
Gehört Ihnen dieser Laden?
Nein, ich arbeite nur hier.
Haben Sie dann Grund, sich lustig zu machen? Hilft Ihnen das? Wem gehört der Laden?
Hooper Ranches Incorporated.
Und die setzen die Preise fest?
Ja, Ma'am.
Reden alle, die hierher kommen, so wie ich? So wütend?
Ja, Ma'am.
Und darum machen Sie sich lustig, was?
Wie meinen Sie das, Ma'am?
Weil Sie sowas Dreckiges machen müssen. Dafür schämen Sie sich, was? Und dann müssen Sie flapsig werden, was? Ja, ja, so ist das, ja. Bleiben mir noch 20 Cent. Kaffee,
Ma'am, 20 Cent ist der billigste.
Und da ist der Dollar voll. Zu 7 Leuten haben wir gearbeitet und das ist gerade unser Essen. Wickeln Sie das Zeug ein.
Er legte 4 Pakete auf den Ladentisch.
Wie kommen Sie denn zu so einer Stellung?
Man muss doch essen. Man hat doch das Recht zu essen.
Wer Mann? Hier, Ihr Dollar. Hören Sie, wir haben keinen Zucker zum Kaffee und mein Tom möchte so gern Zucker. Die Männer arbeiten noch draußen. Sie geben mir den Zucker und ich bringe Ihnen den Zettel später.
Das kann ich nicht machen. Da kriege ich einen Riesenkrach. Die schmeißen mich raus.
Aber die Männer arbeiten doch noch draußen. Geben Sie mir für 10 Cent Zucker.
Ich kann's nicht machen, Ma'am. Kein Zettel, keine Waren. So sind die Regeln. Sie wird mich erwischen. Sie erwischen dauernd welche.
Für 10 Cent?
Für alles, Ma'am.
Er sah sie flehend an. Und dann wich die Angst aus seinem Gesicht.
Ma'am. So.
Nahm 10 Cent aus seiner eigenen Tasche und registrierte den Betrag in der Kasse. Er wog den Zucker ab und fügte noch ein wenig über das Gewicht hinzu.
Hier haben Sie Ihren Zucker. Jetzt sind wir alle zufrieden. Ja? Sie bringen mir Ihren Zettel und dann kriege ich meine 10 Cent zurück.
Vielen Dank. Eins weiß ich. Wenn man in Schwierigkeiten ist oder in Not, dann soll man immer zu seinen eigenen Leuten gehen. Das sind die Einzigen, die helfen. Die Einzigen.
Ich gehe noch mal raus und sehe nach, was da draußen vor dem Tor eigentlich los ist. Das lässt mir keine Ruhe. Kommt jemand von euch mit?
Nee. Ich möchte mal eine Weile einfach nur arbeiten.
Okay. Und du, Al?
Ich sehe mich erstmal im Camp um.
Klar, ob es da Mädchen gibt oder was. Ist dir scheißegal, was da draußen los ist?
Jedenfalls kümmere ich mich um meinen eigenen Kram.
Okay, okay.
Tom schlenderte die Straße hinunter. Der Rauch, der aus den Häusern drang, hing tief über dem Boden. Und die Lampen warfen Bilder von Türen und Fenstern auf die Straße. Auf den Türstufen saßen die Leute. Und Tom konnte sehen, dass ihre Augen ihm folgten. Am Ende der Straße führte der Weg durch ein Stoppelfeld. Und im Dunkeln waren die Umrisse von Heuhaufen zu sehen. Eine dünne Mondscheibe hing tief am westlichen Himmel. Und die lange Wolke der Milchstraße zog sich klar über das Firmament. Tom steckte die Hände in die Taschen und trottete auf das große Tor zu. Er stieg eine Böschung hinauf und blickte in das dunkle Wasser eines Bewässerungsgrabens. Und er sah die Sterne sich spiegeln. Die Staatsstraße lag vor ihm. Vorbeifliegende Autolichter zeigten ihm die Richtung. Tom ging weiter und kam an das hohe Drahtgitter.
Hey, wer da?
Tom sah das Gewehr. Der Schein einer Taschenlampe fiel auf sein Gesicht.
Wo willst du denn hin?
Einfach ein Stück spazieren. Ist das verboten?
Du spazierst besser in die andere Richtung.
Aber kann ich noch nicht mal hier raus?
Nein, heute Abend nicht. Ja, willst du nun zurückgehen oder muss ich dich zurückbringen lassen?
Mensch, wenn so eine große Geschichte ist, dann gehe ich natürlich zurück.
Ist nur dein Bestes. Die verrückten Streiker könnten dir was tun.
Was denn für Streiker?
Ja, die verdammten Roten.
Habe ich gar nichts von gewusst.
Du hast ja doch gesehen, wie du gekommen bist, oder?
Ja. Ja, aber da waren so viele. Auch so viele Polizisten. Ich dachte, es ist ein Unfall.
Also jetzt mach schon, dass du zurückkommst.
Ja, ja, ich gehe ja schon, Mister.
Tom ging etwa 100 Meter zurück. Dann setzte er sich und lauschte. Von weit her kam das Heulen eines Hofhundes. Er hörte das hohe, leise Lachen einer Nachtschwalbe und die raschelnde Bewegung eines kriechenden Tiers im Stoppelfeld. Nach einer Weile stand er auf und bog langsam ab ins Feld. Ging geduckt, fast so tief wie die Heuhaufen, bis er an den Drahtzaun kam. Tom gelang es, sich auf dem Rücken liegend unter dem untersten Draht hindurchzuschieben. Er folgte der großen Straße und hielt rechts und links nach Zelten Ausschau. Die Straße überquerte einen Fluss auf einer schmalen Betonbrücke. Tom blickte über den Brückenrand und sah ein Zelt, in dem eine Laterne brannte. Schatten von Menschen huschten über die Zeltwände. Tom stolperte durch Gebüsch und Zwergweiden nach unten. Ein Mann saß auf einer Kiste vor dem Zelt, drehte ihm den Rücken zu.
Guten Abend.
Wer bist du denn?
Ja, also ich komme... Casey? Um Gottes Willen, was machst du denn hier?
Tom Joad. Mein Gott, das ist Tom Joad. Mensch, komm rein ins Zelt und setz dich, Junge. Das ist Tom Joad, Leute. Den kenne ich seit vielen Jahren. Mit ihm bin ich in den Westen gekommen.
Drei Männer saßen auf dem Boden und blickten misstrauisch auf.
Wo sind denn deine Leute? Und was machst du hier?
Na, wir haben gehört, es gibt Arbeit hier. Und wie wir gekommen sind, haben uns ein paar Staatsbullen reingejagt. Und wir haben dann den ganzen Nachmittag Pfirsiche gepflückt. Ich habe draußen welche schreien hören. Aber keiner hat mir gesagt, was hier los ist. Deshalb bin ich rausgekommen. Aber wie zum Teufel kommst du hierher, Casey?
Der Knast ist ein komischer Ort. Da bin ich nun wie Jesus in die Wildnis gegangen und habe versucht, dass ich was rausfinde. Aber erst dort habe ich es wirklich rausgefunden. Manche von den Kerlen im Knast waren Säufer. Aber die meisten waren da, weil sie was gestohlen hatten. Und das meiste, was sie gestohlen hatten, war Zeug, was sie gebraucht haben. Und wo sie nicht anders rankamen, verstehst du?
Nee.
Sie haben nur geklaut, weil sie was gebraucht haben. Es ist nur die Not, die den Unfrieden macht. Das habe ich begriffen. Und eines Tages haben sie uns Bohnen gegeben. Und die waren sauer. Einer hat angefangen zu schreien, aber nichts ist passiert. Dann hat ein anderer geschrien, wieder nichts. Und schließlich haben alle angefangen zu schreien, alle auf demselben Ton. Und ich sage dir, das war, als würde der ganze Laden sich aufblähen und in die Luft fliegen. Und dann ist was passiert. Sie kamen angerannt und haben uns was anderes zu essen gegeben. Verstehst du?
Nee.
Ja. Vielleicht musst du es selber rausfinden.
Du hast mir immer noch nicht erzählt, was hier eigentlich los ist.
Wir streiken.
Ach so? Also 5-Cent-Kiste ist nicht viel. Aber man kriegt wenigstens was zu essen dafür.
5? Sie zahlen euch 5 Cent?
Ja. Ja, wir haben gestern 1,5 Dollar verdient.
Tja, sieh einer an. Wir sind auch zum Arbeiten hergekommen. Sie haben gesagt, der Lohn ist 5 Cent. Wir kommen also her, ein Haufen Leute, und da sagen sie uns, sie zahlen nur 2,5. Davon kann man nicht mal essen. Und wenn man Kinder hat, naja, also haben wir gesagt, wir machen's nicht. Da haben sie uns rausgejagt und sämtliche Bullen der Welt auf uns losgelassen. Jetzt zahlen sie euch 5. Wenn sie den Streik hier zerschlagen haben, glaubst du, sie zahlen dann auch noch 5?
Weiß ich nicht. Aber jetzt zahlen sie es jedenfalls.
Gehst du heute Abend zurück, Tom?
Ja, klar.
Ja, dann sag den Leuten drin, wie es ist. Sag ihnen, dass sie uns hier aushungern. Und sag ihnen, dass sie auf 2,5 runtergehen werden, wenn sie uns loswerden. In dem Augenblick, in dem ihr nicht mehr den Streik brecht, zahlen sie euch keine 5 mehr.
Gut, ich will's versuchen. Ich weiß zwar nicht wie. Hab noch nie so viele Kerle mit Gewehren gesehen. Und unsere Leute sagen nicht mal guten Tag. Tun so, als ob sie dich nicht sehen.
Versuch's ihnen zu sagen. Sieh zu, dass die Leute da drin zu uns rauskommen. Die Pfirsiche sind reif, sag's ihnen.
Das machen sie sicher nicht. Jetzt kriegen sie 5. Und um was anderes kümmern sie sich nicht. Pa wird das auch nicht machen. Ich kenne ihn, er wird sagen, es ist nicht seine Sache.
Ja, da hast du wohl recht. Er muss erst eins über die Rübe kriegen.
Naja, also heute Abend hat's Fleisch gegeben. Nicht viel, aber immerhin Fleisch. Glaubst du, Pa gibt wegen anderen Leuten sein Fleisch auf? Und Rosa Sharon braucht Milch. Glaubst du, Ma lässt das Kleine verhungern, nur weil hier vor dem Tor ein paar Leute schreien?
Ich wollte, sie würden's verstehen. Manchmal hat man's satt. Verdammt satt. Ich habe im Kitchen einen gekannt, der hatte draußen angefangen, eine Gewerkschaft zu machen. Und den haben die Angsthasen auffliegen lassen. Dieselben Leute, denen er helfen wollte, die haben ihn fortgejagt. Hau ab, du bist eine Gefahr für uns, haben sie gesagt. Das hat den Mann natürlich verdammt mitgenommen. Aber dann hat er sich gesagt, ist nicht so schlimm, wenn du es verstehst. Man tut einfach, was man kann. Und immer, wenn's einen Schritt vorwärts geht, geht's auch wieder ein Stückchen zurück, aber nie ganz. Und das heißt, nichts ist umsonst. Das hat er gesagt.
Ach, reden. Immer reden. Nimm meinen Bruder Al. Der sucht Mädchen und in ein paar Tagen hat er eins. Der kümmert sich in Dreck um Schritte vorwärts und rückwärts und seitwärts und sonst wohin.
Die Bullen denken, ich bin Anführer, weil ich so viel rede.
Psst. Hör mal. Da ist was.
Das Quaken der Frösche und das hohe, schrille Zirpen der Grillen mischte sich mit der Stille. Doch durch diesen Vorhang von Geräuschen drangen andere Laute. Gedämpfte Schritte auf der Straße. Ein Knirschen am Ufer und ein leises Rascheln im Gebüsch am Fluss.
Ich hör's. Ich glaube, die kommen von allen Seiten. Lass uns besser abhauen.
Komm durch den Fluss!
Da, da sind sie!
Die Strahlen zweier Taschenlampen fielen auf die Männer, fingen sie ein, blendeten da. Sie. Stimmen kamen drüben. Aus der Dunkelheit.
Da sind sie! Bleib still!
Das ist er! Das ist der Typ da, das ist er!
Casey starrte blind in das Licht.
Hör zu! Ihr wisst ja nicht, was ihr tut. Die Leute lassen Kinder verhungern und ihr helft ihnen dabei.
Schnauze, du rotes Schwein!
Ein kleiner, stämmiger Mann trat in das Licht. Er hatte einen neuen, weißen Totschläger in der Hand.
Ihr wisst ja nicht, was ihr tut.
Der stämmige Mann schwang seinen Totschläger. Casey duckte sich. Der schwere Knüppel traf ihn mit einem dumpfen, splitternden Krach seitwärts am Kopf. Und Casey fiel.
Mensch, George! Ich glaube, du hast ihn erschlagen.
Geschieht dem Schwein ganz recht. Leuchte mal.
Der Strahl der Taschenlampe senkte sich, suchte und fand Caseys zerschmetterten Kopf.
Tom sah hinunter auf den Prediger. Das Licht der Taschenlampe fiel auf die Beine des stämmigen Mannes und auf den neuen weißen Totschläger. Lautlos sprang Tom auf ihn zu und wand ihm den Knüppel. Das erste Mal schlug er fehl und traf eine Schulter. Aber das zweite Mal krachte der Schlag auf den Kopf nieder. Und als der schwere Mann zu Boden sank, trafen noch drei weitere Schläge seinen Kopf. Die Lichter tanzten umher. Es kamen Schreie. Das Geräusch rennender Füße. Das Knistern von Gebüsch. Tom stand über dem niedergestreckten Mann. Da streifte ihn der Schlag eines Knüppels am Kopf. Er spürte es wie einen elektrischen Schlag. Und dann rannte er los. Tief gebückt, am Fluss entlang. Er hörte, dass ihm Schritte folgten. Er bog ab und kroch hinauf in das Gebüsch und blieb dort still liegen.
Schlag sie tot!
Die Schritte kamen näher und Lichtstrahlen suchten das Ufer. Tom kroch durch das Dickicht der Böschung hinauf und kam an einem Obstgarten heraus. Noch immer hörte er die Rufe und die Verfolgung am Fluss. Geduckt rannte er weiter. Vor sich sah er die Büsche, die das Feld abgrenzten. Büsche am Rand des Bewässerungsgrabens. Er schlüpfte durch den Zaun und schlängelte sich zwischen Weinstöcken und Brombeersträuchern hindurch. Und dann lag er wieder stehen und keuchte heiser. Er fühlte sein taubes Gesicht. Die Nase war gebrochen. Und vom Kinn tropfte Blut. Langsam kroch er zum Graben und badete sein Gesicht. Das Wasser brannte. Die Nacht war wieder unendlich still. Tom durchquerte den Graben mit zwei Zügen und zog sich am anderen Ufer hoch. An der Straße sah er die tanzenden Strahlen der Taschenlampen die Gräben absuchen. Die Kleider klebten ihm am Leib. Sein Instinkt leitete ihn auf die andere Seite des Stoppelfeldes und schließlich kam er auf die Straße des Camps. Sehr behutsam näherte er sich dem Barackenblock.
Wer da?
Tom ließ sich fallen und der Strahl der Taschenlampe ging über ihn hinweg. Lautlos kroch er zur Tür des George'schen Hauses weiter. Die Tür kreischte in den Angeln und da war Mars Stimme.
Was ist los?
Ich bin's, Tom.
Geh schnell schlafen. Er ist noch nicht da.
Ja, der wird wohl ein Mädchen gefunden haben.
Leg dich schlafen drüben, unterm Fenster.
Eine Stunde später kam er. Er tastete sich vorsichtig näher und trat auf Toms nasse Kleider.
Oh,
Du bist ja noch wach. Warum bist du so nass?
Sehe ich dir morgen. Schlaf.
Ruhe.
Okay.
Tom konnte nicht schlafen. Seine Wangenknochen schmerzten ihn und die gebrochene Nase schwoll an. Der Schmerz pulsierte so heftig in ihr, dass es ihn hin und her zu werfen und zu schütteln schien. Er betrachtete das kleine Quadrat des Fensters, sah die Sterne vorbeigleiten und verschwinden. In Abständen hörte er die Schritte der Wärter.
First came the earth, formless and stark. Then came the light to the darkness. Then came the water, dust, the sky, flora and fauna. Made the men, men worked the earth, men in their wisdom knew soil and seed. Earth birthed the men, men worked the earth, men in dominion. Tractor their steed, muzzled by need. It's worth more than a dollar, I figure. But would you reap a hand by ten can? The tractor with its blade and its disc and its auger. Oh, but we were here first. Know the river's dark thirst. Know the roots and the stems and the leaflings. The tenants, they cried, though the patience was tried of the banker immune to such pleading. Says men made the banks, that is a fact, but these banks are not made of mere beings. Is the numbers they feed all the profits they need, and a refuge from thought and feeling. And locked though they were in a victorless war, for men cannot win against such reasoning. The ground at their feet suffered one last defeat, a parable lost of all meaning. Dead as the earth, useless as dust, cut as a loss by the banker. The tenants, they squat on their hands, draw in the sands, thinking and figuring. Strange fruit, baby cries.
Früchte des Zorns. The Grapes of Wrath. Hörspielserie nach dem Roman von John Steinbeck. Folge 10. Übersetzung aus dem Amerikanischen: Klaus Lamprecht. Musik: Stephanie Nilles und Thomas Deakin. Technische Realisation: Corinna Gartmann und Philipp Neumann. Hörspielbearbeitung und Regie: Christiane Uhaus. Dramaturgie: Michael Becker. Produktion: Norddeutscher Rundfunk 2024.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
Ihr wollt noch mehr Spannung erleben? Dann nehmen wir euch gerne mit auf eine Zeitreise. Wir sind Niklas Fischer
und Hannes Liebrand, beide Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und in unserem Podcast Tatort Geschichte blicken wir zurück auf bekannte und unbekannte Verbrechen aus der Vergangenheit.
Bei uns könnt ihr miterleben, wie der junge Josef Stalin als Bankräuber Karriere macht oder wie Erich Mielke vom Polizistenmörder zum Architekten der Stasi geworden ist.
Vieles von dem, was damals passiert ist, beschäftigt uns bis heute. Wenn ihr also hören wollt, wie True Crime auf History trifft, dann seid ihr bei uns genau richtig.
Tatortgeschichte findet ihr auch in der ARD Audiothek.